Die Technik macht es möglich, dass ihr mit in meine Predigtnotizen reinschauen könnt. Ja. Ich werde den Leuten noch eine Chance geben, die die letzten zwei Tage nicht kommen konnten. Wir hatten das Generalthema Heiliger Geist, wer bist du? Und haben uns über die Person des Heiligen Geistes gekümmert. Man muss dazu sagen, dass über die Dreieinigkeit Gottes ja viel spekuliert worden ist, weil der Heilige Geist also als dritte Person Gottes in der Bibel uns mitgeteilt wird. Da denken wir, er ist also Nummer eins, Nummer zwei, nur Nummer drei und nicht wirklich Gott, sondern so eine Art Lautsprecher. Ja? Der Heilige Geist ist aber Gott, das sagt uns die Bibel, und nicht weniger als Jesus und der Vater. Und sie stehen auch nicht in Konkurrenz zueinander. Der Heilige Geist ist die wertvollste Person auf dieser Erde und hat eine wunderbare Gnade, zu Menschen zu kommen, wenn sie sich für das Evangelium Jesu Christi öffnen. Das werde ich gleich noch erklären, wie das geht. Ich nehme einmal ein Bild, um die Dreieinigkeit Gottes zu erklären aus der Physik. Denkt mal an die Sonne, die uns so wunderbar auch heute besucht und bescheint. Sie sinnbildet quasi eine Dreieinigkeit. Da ist der Planet Sonne, der ständig mit Feuer etwas ausstrahlt. Und das ist Nummer zwei, das Licht. Und auch ankommen tut hier Wärme. Da haben wir drei physikalische Elemente, den Planet, das Licht und die Wärme. Und jetzt versucht, die dreimal in Konkurrenz zu bringen. Die drei sind eins. Wir erleben alles. Ich würde sagen, der Planet, die Sonne ist Gott selbst. Jesus Christus sagt von sich, er ist das Licht in dieser Welt. Und der Heilige Geist kommt spürbar, auch emotional zu uns und bringt uns himmlische Nähe und Wärme und auch manche anderen wunderbaren Empfindungen. Darüber hinaus ist er aber auch eine Person, die uns begleitet. Er ist wirklich eine Person, denn die Bibel zeigt uns, dass er alle Kennzeichen einer Person hat. Der Heilige Geist, da ist das. Eine Person zeichnet aus, dass sie Wissen hat, dass sie fühlen kann und eben, dass sie auch Willenskraft in sich trägt. Und die Bibel berichtet sehr viel darüber, dass der Heilige Geist Wissen hat. 1. Korinther 12, wir gehen das jetzt nicht durch. Er will etwas, er hat also auch Willenskraft. Er hat einen Verstand, einen Sinn. Er ist in der Lage zu lieben. Das sind alles die Bibelstellen dazu und er kann aber auch emotional reagieren. Die Bibel zeigt uns, dass man den Heiligen Geist betrüben kann. Ja, man kann ihn sogar belügen. Und so sehen wir, dass er auch aktiv wird, Menschen sendet und dass er auch falsche Wege auch abwehren kann und das Missionsteam und Paulus in die richtige Richtung lenkt. Die Bibel sagt, dass er ein Forscher ist, ein Beter und auch ein Lehrer und manches mehr. Er leitet und führt gerne Menschen und er hat auch einen Namen, Parakletos, das heißt übersetzt Tröster, das ist sein Amt. Er tröstet die Gemeinde und jetzt freut euch durch Wachstum. Schon mal gelesen, Apostelgeschichte 9, 31. Deswegen ist euer Wunsch, dass dieses Thema vom Heiligen Geist einmal von der Bibel her betrachtet wird, für mich eine Art prophetische Wahrnehmung für das Kommende. Der Heilige Geist will euch durch Wachstum trösten. Da wird denn ein Gottesdienst nicht ausreichen, weil nicht genug Platz ist. Dann müsst ihr einen zweiten Gottesdienst machen an einem Sonntag und dann entwickelt sich das weiter. Das sage ich nicht als Wunsch, sondern das ist das, was ich vom Heiligen Geist für euch gehört habt. Und ihr dürft euch schon freuen. Denn der Glaube ist ja auch ein Wissen von Dingen, die man noch nicht sieht, aber ein Überzeugtsein, dass es schon ist. Und so gibt es auch eine Freude im Heiligen Geist, die über das Wirken und Werk des Heiligen Geistes uns zuvor geschenkt wird. Hier hat also der Heilige Geist als Person einen Auftrag, sich auf uns einzulassen. Er ist perfekt, wir nicht. Aber Gott hat entschieden, trotzdem es mit uns zu wagen. Wir sollen auch lernen, mit ihm umzugehen, und zwar behutsam. Wir sollen ihn nicht dämpfen, so nach dem Motto, wir möchten nicht, dass du wirkst, wir haben unser Programm. Wir sollen den Geist nicht hindern, das kann man tatsächlich in seiner liebevollen und hilfreichen Zuwendung, kann man sagen, ich kann alleine. Wir sollen auch sein Werk nicht missachten. Und wenn er prophetische Impulse gibt, die manchmal sehr einfach klingen, ebenfalls diese Weissagung nicht verachten, sondern wertschätzen, dass der Geist Gottes durch Gaben Menschen beschenkt und durch sie spricht. Und wenn der Geist Gnade bewirkt, sollen wir die nicht schmähen. Er bietet uns immer himmlische Hilfe an. Und wenn ich das so sagen darf, wirklich jeder Mensch sollte unterrichtet werden, wie man den Zugang zum Heiligen Geist bekommt. Es wäre so ein Gewinn für dich. Da kommt ein Sechser im Lotto nicht mit oder irgendetwas anderes an Beförderung. Heilige Geist ist, der Zugang zum Heiligen Geist ist das schönste Erlebnis und das höchste Lebensniveau, das ein Mensch auf dieser Erde führen kann. Das ist nach Jahrzehnten der Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist des dreieinigen Gottes mein Statement dazu. Denn wir haben, sagt Paulus, den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge erkennen, die uns von Gott geschenkt sind. Ich sage nicht immer die Bibelverse, weil ihr sie hier auf dem Screen sehen könnt. Hier zeigt uns der Apostel Paulus, wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir im Bereich der Gnaden uns weiterentwickeln können. Die Bibel sagt zum einen, naja, wie sollen sie denn um diese und jene Gnade Gottes bitten, wenn es ihnen keiner sagt, dass es sie gibt? Von daher wird der Heilige Geist über das Wortstudium die Gnaden Gottes verkünden lassen. Und da braucht es die Gabe vom Wort der Erkenntnis, damit, wenn man das Wort Gottes austeilt, wir von Gott her erkennen durch den Heiligen Geist, was das für Gnaden sind. Sie sind uns bereits geschenkt, wir brauchen sie eigentlich nur noch nehmen. Glaubens- und vertrauensvoll. Der Schwerpunkt meiner Predigt heute liegt, den Heiligen Geist besser kennenzulernen, indem man anfängt, seine Interessen zu adoptieren, seine Interessen zu meinen machen. Jesus sagt etwas über die Interessen des Heiligen Geistes in Johannes 16, ab Vers 7. Er spricht zu seinen gläubigen Leuten, die immer mit ihm gezogen sind, ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Salopp gesprochen haben wir hier im 16. Kapitel die längste und wärmste Empfehlung Jesu über den Heiligen Geist. Und jetzt betrachten wir mal diesen Text, indem wir den ersten Vers mal kurz auseinandernehmen. Doch ich sage euch die Wahrheit. Da entsteht bei mir zuerst, was hat er denn vorher gesagt? Der Mensch ist ja argwöhnisch, der hat ja schon einiges erlebt auf dieser Erde. Aber beim zweiten Nachdenken merke ich, Moment mal, was ist denn Wahrheit? Und das habe ich zitiert, die Bibel erklärt und definiert Wahrheit, dass die Summe des Wortes Gottes Wahrheit ist. Psalm 119, Vers 160. So, also was hat Jesus denn vorher gesagt? Er hat Richtigkeiten gesagt. Wollen wir mal unterscheiden zwischen Richtigkeiten und Wahrheit. Und ich nehme ein ganz banales Beispiel. Ich habe meinen Autoschlüssel hier eingesteckt und möchte euch zunächst einmal anhand dieser Definition deutlich machen, was ich hier in der Hand halte. Ich habe hier den Haustürschlüssel, dort wo ich wohne. Das ist richtig, aber noch nicht die Wahrheit von dem, was ich in der Hand halte. Dann habe ich hier von meinem Postschließfach einen weiteren Schlüssel, ich könnte ihn jetzt beschreiben mit gelbem Plastikkupp hinten, warum auch immer, aber man kann ihn dann immer gut schnell erkennen. Das ist auch richtig, was ich euch sage, aber es ist noch nicht die Wahrheit von dem, was ich in der Hand halte. Und dann ist das hier der Kellerschlüssel und das ist hier der Postkastenschlüssel und das ist der Autoschlüssel. Und was ich in der Hand habe, und jetzt kommt die Wahrheit, ist der Schlüsselbund. Mein Schlüsselbund. Der aus verschiedenen Richtigkeiten besteht, die dann die Summe von allem mit diesem Wort erklären. Und jetzt kommt der Herr Jesus und sagt, ich sage euch die Wahrheit. Das heißt, er bringt uns jetzt für die Zukunft, für unsere Zukunft, eine Gesamtschau der Richtigkeiten des Wortes Gottes, indem er auf den Heiligen Geist verweist. Und macht nun zweitens deutlich, dass es deswegen auch für die Jünger nützlich ist, für alle, die an ihn glauben, dass er als der leibhaftige Mensch Jesus Christus von dieser Erde weggeht, zurück in die himmlische Welt. Davon spricht er in diesem Zusammenhang. Er bereitet seine Jünger mehr oder weniger auf Abschied vor und eben auch auf den Heiligen Geist. Er sagt hier sonderbarerweise, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand, das ist ein Tätigkeitsname des Heiligen Geistes, nicht zu euch kommen. Warum das so ist, da muss ich leider als Bibellehrer passen. Jesus verrät es nicht. Ich kann es nur vermuten, dass die Regentschaft der himmlischen Welten in ihrer Unendlichkeit und unbeschreiblichen Dimensionen Regierung braucht. Da ist Gott Vater und es braucht eine Zweitregierung, warum auch immer. Und das war während der Erdentätigkeit Jesu der Heilige Geist. Wenn nun Jesus aber zurückkehrt, wäre der Heilige Geist entbehrbar und könnte runtergesandt werden. Als Jugendlicher, als ich diese Bibelstelle gelesen habe, habe ich gedacht, finde ich nicht gut. Himmelfahrt kann für mich ausfallen. Jesus live, Leute, was gibt's Besseres? Ich habe mir oft vorgestellt, als ich Christ wurde, Mensch, die Jünger hatten es aber auch gut, so abends beim Lagerfeuer so die ganzen Fragen raushauen und da hat man denn Jesus mit seiner großen Weisheit, seinem Wissen und man kriegt eine Info nach der anderen, kriegt Orientierung fürs Leben. Was gibt Schöneres? Aber je mehr ich das durchdachte, dachte ich, naja, es gibt ja auch noch Steigerung. Er ist ja am Kreuz gestorben und hat uns losgekauft, mehr oder weniger, auf das Gericht Gottes, was jeden Menschen ja erwarten würde. Und hat sich für uns von Gott richten lassen, um uns freizusprechen vor dem Gericht Gottes und mit ihm auf ewig zusammen zu sein. Und dann ist er aber von den Toten wieder auferstanden am dritten Tag, hat den Tod besiegt und ist dadurch besonders attraktiv. Der konnte also, sensationell, ich dachte, wenn Himmelfahrt ausfällt, der wäre die Attraktion für Evangelisation weltweit. Erstens, der hat mit seinem neuen Auferstehungsleib außerordentliche Fähigkeiten. der brauchte nicht zu schlafen. Der konnte omnipräsent auf diesem Erdball sein. Wenn es in Europa dunkel wird, dann kann er eben mal kurz sich Richtung Australien begeben und da weitermachen und so weiter. Und ich dachte mir, auch Reisekosten sehr günstig. Der beamt sich von A nach B in Bruchteilen von Sekunden und taucht hier auf, taucht da auf, sehr effizient. Und dann dachte ich mir, ja, und überhaupt, der Auferstehungsleib altert ja nicht mehr. Ich bin zwar seit Jahrzehnten Pastor, aber ich habe zum Beispiel noch nie Engel gesehen. Ich kann aber trotzdem ganz mutig glauben, dass Jesus lebt. Aber ich habe drei sehr glaubhafte Zeugen, die unabhängig voneinander Engelerlebnisse hatten. Und ich habe alle drei unabhängig in einem seelsorgerlichen Gespräch gefragt, wie sahen die denn aus? Und alle drei, ich hole nur mal diese Sequenz raus, sagten, als ich die Frage, Alter, Mitte 20, haben die immer gesagt, Mitte 20. Wir wissen das ja auch aus der Medizin, so ab Mitte 20 beginnt das große Zellsterben. Ne? Ab dann altern wir dynamisch, denn unser Körper hat keine ewige Verheißung, das wissen wir. Und dachte Jesus, hey, immer so ein Mitzwanziger, auch nach 100 Jahren, allein das würde doch schon reinhauen. Da würden die Leute kommen, Mensch, da kommt einer, der ist schon ein paar hundert Jahre alt und der sieht immer noch frisch aus. Der ist in Jungbrunnen gefallen. Da müssen wir mal hören, ob wir den auch finden für uns. Was würden Leute geben? Milliardäre haben sich einfrieren lassen in der Hoffnung, dass die Medizin irgendwann einmal sie wieder auftaut und dann weiß, wie sie weiterleben dürfen und so weiter und so weiter. Aber es gab einen Nachteil in meinen Überlegungen. Ich habe eine Weltkarte in meinem Büro und stand davor, habe das dann da sortiert und habe gemerkt, er würde in unser kleines Bundesland Niedersachsen nur alle 5 Jahre für 3 Tage kommen. Ich meine, die Veranstaltung wäre proppevoll. Die hätte garantiert im Stadion stattgefunden. Aber ich habe ja so manche segensreiche Gottesdienste erlebt, wo Gott wirkte, auch übernatürlich durch Zeichen und Wunder. Aber sonderbarerweise war der Sonntag rum, kam am Montag schon die ersten Problemanrufe. Pastor, also ich habe jetzt dieses Problem. Und wenn ich dann gesagt habe, ja, okay, also in 5 Jahren kommt Jesus wieder, mal sehen, ob du einen Termin kriegst. Spätestens da hat es bei mir gehakt, warum Jesus sagt, es ist besser für euch, dass ich weggehe. Weil trotz seiner übernatürlichen Beamfähigkeiten konnte er nur an einem Ort zur gleichen Zeit sein. Während der Heilige Geist die Fähigkeit hat, diesen Erdball zu umspannen und für jeden Menschen zugänglich sein. Leider nur für Christen. Aber das geht ganz schnell, dass man Jesus anfängt zu vertrauen und Begegnung mit dem Heiligen Geist hat. Apostelgeschichte 10 lässt grüßen. Gehen wir mal diesem Text weiter. Jesus empfiehlt also, er soll gehen, damit er kommt, der Heilige Geist. Wenn ich gehe, werde ich ihn zu euch senden. Er steht also voll dahinter, sorgt dafür, dass die Christen einen Beistand haben. Und jetzt möchte ich dich anregen, dich selbst etwas zu fragen. Welche Erfahrung hast du bisher mit dem Heiligen Geist gemacht? Überleg mal kurz. Wenn da also nichts ist, außer du hast gerade einen Blackout, wäre das wirklich schade. Denn es gibt wirklich die Möglichkeit, Erlebnisse mit diesem unsichtbaren, guten Geist Gottes zu machen. Zweitens ist die Frage, bist du mit dem Heiligen Geist zusammengekommen? Überleg das mal. Was hast du davor getan, dass überhaupt eine Begegnung stattfand? Ich vermute, du hast gebetet. Ich vermute, dass du irgendwo warst, wo einer mit dem Heiligen Geist unterwegs war und dich etwas davon schmecken ließ. Dritte Frage, kann man mit dem Heiligen Geist täglich leben oder ist er nur auf besonderen Missionskonferenzen erfahrbar? Für mich ist die Antwort eindeutig täglich, rund um die Uhr, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. So müssen wir uns also fragen, wie er denn nun, sagen wir mal, mit uns zusammen hier unser Leben gestalten will. Die Jünger haben ihn ja angeguckt und gesagt, okay, du musst jetzt weg, damit er kommt. Du sagst, das ist besser für uns. Es tut uns weh, Tschüss zu sagen zu dir. Du warst wunderbar. Aber jetzt entsteht die Frage, woran erkennen wir ihn denn? Ist er blond, hat er Seitenscheitel oder wie? Erzähl mal. Und weil er eben unsichtbar ist, nennt Jesus jetzt Eigenschaften und Interessen vom Heiligen Geist, seinen Zuhörern, und sagt, also wenn er kommen wird, wird er die Menschen auf dieser Welt von Sünde überführen. Ich bleibe da mal stehen. Der Text wird nämlich hinterher ausgelegt von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht zu diesem Gedanken. In der Tat kann man nicht gottgläubig und Jesusgläubig werden, ohne dass der Heilige Geist das in uns bewirkt. Aus deiner eigenen Willens- und Verstandesdisziplin wirst du das nicht hinbekommen. Jesus hat auch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn, gibt ihm das Verlangen und das Interesse auf Jesus. So, es könnte sein, dass der eine oder andere, der im christlichen Glauben noch wackelt und nicht weiß, ob er Christ ist, dass du schon in einer vorlaufenden Gnade bist, dass du überhaupt hierher kommen wolltest. Und wenn der Heilige Geist präsent ist, werden Menschen jetzt nicht von, ach, da haben sie geklaut, da haben sie gelogen. Diese Sünden spielen zunächst überhaupt keine Rolle. Der Heilige Geist kennt nur eine Sünde, die er zuallererst den Menschen bewusst machen will. Sünde heißt ja, das Lebensziel verfehlt. Korrektur, Buße heißt zum etwas Besserem hingehen, hindenken, sich für etwas Besseres entscheiden. Der Heilige Geist will dir also zeigen, dass dein Misstrauen gegenüber dem dreieinigen Gott dir selber schadet und dich in einer Distanz zu ihm hält. Würdest du aber dem Heiligen Geist folgen und vertrauen, dass Jesus dich mit Gott zusammenbringt, und zwar auf ewig, Himmel, oh, Leute, dann ist das Werk des Heiligen Geistes tätig. Man kann also sagen, eine Kirche, in der diese Art von Umkehr oder Bekehrung, wie man auch in unserem Jargon sagt, nicht stattfindet, da ist der Heilige Geist betrübt worden und muss warten, bis er irgendwann mal zugelassen wird. Denn die Fähigkeit, einen Menschen von der Sünde des Unglaubens gegenüber Jesus zu überführen, kann nur der Heilige Geist machen. Paulus hat es auch mal so gesagt, er war ja ein beredter und studierter Mann, gesagt, nicht durch überredende Worte. Da kannst du die besten Formulierungen und Predigten halten, ohne den Heiligen Geist wird sich keiner bekehren. Deswegen ist für eine Gemeinde, wie ihr es seid, immens wichtig, in die Möglichkeiten des Heiligen Geistes euch hineinzubegeben. Und je mehr Leute mitmachen, je besser für euch als Kirche. Denn jeder kann einen Zugang zum Heiligen Geist. Das ist wie, als wenn man glühende Kohlen zusammenlegt und dann wärmen die sich gegenseitig und feuern und bringen Wärme und bringen Licht. Allein geht man ein, sagt man immer unter Christen. Man muss wirklich mit anderen sich ergänzen und dort zusammen die verschiedenen Gnaden feiern dürfen. Wenn er gekommen ist, wird die Welt überführen von Sünde. Ich empfehle also jedem Christen, diesen Heiligen Geist für sein Leben eine besondere Aufmerksamkeit zu geben und auch die Bitte des Öfteren auszusprechen, Heiliger Geist, füll mich. Sei in mir präsent, stärker. Warum? Weil, wenn der Heilige Geist in unserem Leben mehr Raum hat, wirkt er durch uns. Ich habe ein krasses Erlebnis gemacht, als ich nach Budapest flog und in Frankfurt nicht rechtzeitig runterkam. Wir haben da fast eine halbe Stunde gekreist. Und dann habe ich meinen Anschlussflug passt. Und der Folgeflug 2 Stunden später war natürlich ausgebucht. Ich war Warteliste Nummer 21 und stand da also betend. Ich musste dahin abends sein, der Stadthalle zu predigen. Und tatsächlich, Nummer 20 kam rein und mich ließ man draußen. Und ich da war es, alles Gebet umsonst kann nicht sein. Und ich bete weiter in Sprachen und so weiter. Ich habe mich voll aufgetan. Und dann kommt nochmal die Check-in-Person und sagt, kommen Sie mal, Herr Elste, da ist eine Veränderung, Sie haben da ein Plätzchen. Und da war also von der 5-köpfigen Crew einer nicht erschienen. Und da habe ich seinen Crewplatz gekriegt. Und dann sind wir also gestartet und daneben mir war eine Dame, die da auch im Servicebereich dann tätig war. Und nach einer Zeit, ich hatte sie nur gegrüßt, sagte sie, darf ich mal fragen, wer Sie sind? Sagte ich, mein Name. Ja, was machen Sie denn vom Beruf? Ich sage, ich bin Pastor. Deswegen fallen mir gerade alle meine Sünden ein. Da war der Geist präsent und hat sie von innen her überführt, ohne große Worte. Und Leute, also man muss ja auch Sicht haben, Ziele. Was kann Gott, was will Gott? Und ich kenne ja die Kontinente und das, was Gott in seiner Kirche dort tut, da ist Europa Schlusslicht. Wirklich Schlusslicht. Wir haben 1000 Jahre christliche Tradition, aber wir wissen kaum noch in unseren Kirchen, wozu Gott in der Lage ist. Ich rate einfach mal mit Erweckungsbiografien, Charles Finney zum Beispiel, mal sowas zu lesen, wenn man selber also wirklich mal in Gang kommen will. Der Mann war mit dem Zug zu einer Evangelisation, das heißt also große Freiluftveranstaltung, weil tausende Menschen zusammenkamen, in einer gewissen Stadt gefahren. Und da musste der Zug, weil die Zugverbindung da, also die Schienen nicht so stabil waren, in einem kleinen Bahnhof langsam durchfahren. Und nebenan war die Bahnhofskneipe und er mit seinem Team, und ich stelle mir das so vor, Wolke des Heiligen Geistes mit ihnen, berührt die Kneipe und alle, die da drin sind, die fallen auf ihre Knie und schreien um Vergebung zu Gott. Nichts gepredigt. Einfach durch die Gegenwart des Heiligen Geistes sind diese Leute gläubig geworden. Ist biografisch festgehalten worden, die Zeitung hat darüber geschrieben, kann man alles belegen, was ich hier sage. Nur, dass ihr ein Gefühl kriegt, wozu der Heilige Geist in der Lage ist. Und dass ihr so mit dem Minimum, ach was weiß ich, pro Jahr 3 Bekehrungen, hurra, nicht zufrieden seid, sondern sagt, wir wollen in eine andere Dimension reingehen, dass der lebendige Gott unter uns sein Werk tut und hinterher werden nur alle sagen, er hat es gewirkt, er hat es gewirkt. Nicht die geniale Predigt, nicht diese großen Erklärungen und so weiter. Was nützt es auch, wenn man die Zeugnisse anderer hört, was sie mit Gott erlebt haben? Ihr habt das Recht, selber etwas mit Gott zu erleben. Du bist nicht am Zaun irgendwo und bist Zuschauer, sondern du bist eingeladen, in die Präsenz, in die Gegenwart Gottes reinzukommen und deine eigenen Erfahrungen zu machen. Die Bibel sagt weiter, dass der Heilige Geist kommen wird, von Gerechtigkeit zu überzeugen. Und Jesus legt es auch aus, von Gerechtigkeit, aber weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vielleicht reicht euch diese Erklärung nicht aus, aber sie ist wesentlich, was unseren Glauben betrifft. Denn man sagt heute auch noch, ich habe solche Theologengespräche im Internet verfolgt, im Livestream, da sagen die, naja, Jesus wollte ja sterben. Hätte er nicht seinen Mund aufgemacht, hätte er noch länger leben können. Wer sich gegen das Regime erhebt, ja bitteschön, dann kommt sowas bei raus. Also na, die sagen, naja, er hat also politischen Fehler gemacht, deswegen ist er gestorben. Der Heilige Geist, ich war ja nicht dabei, als Jesus starb. Der Heilige Geist gibt uns aber eine Gewissheit, dass Jesus ohne jeglichen Fehler gelebt hat und ohne jegliche Sünde gelebt hat. Nicht mal seine Feinde konnten ihm eine Sünde nachweisen, als man ihn im Gericht untersuchte vor seiner Kreuzigung. Dann mussten sie Leute bestätigen, bestechen, dass sie Lügen erfinden und Jesus anklagen. Zu guter Letzt, weil da drei Gerichtsbarkeiten abliefen, hat man ihn verurteilt, weil er Gottes Sohn ist. Und das ist Gotteslästerung aus deren Sicht, aber er ist ja Gottes Sohn. Der Heilige Geist zeigt uns also, dass Jesus zu Recht wieder auferstanden ist von den Toten, weil er selber heilig war. Und jetzt kommt es auch von Gericht, wird der Heilige Geist auch überführen. Und da kommen wir zu einem ganz springenden Punkt, auch in unserer Gesellschaft, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ihr lieben Christen, wenn eine Gemeinde anfängt zu evangelisieren, Jesus bekannt zu machen, das gefällt dem Teufel nicht. Entschuldigt, hört sich mittelalterlich an, aber ich bin Bibellehrer. Die Bibel zeigt, dass der Fürst dieser Welt Satan ist. Und der wird aktiv, wenn eine Kirche im Heiligen Geist gesalbt wird und lebendig wird. Kirchen, die ohne Heiligen Geist mit ihrem eigenen Programm sich durchs Kirchenjahr wälzen, da muss er nichts tun, die sind ihm nicht gefährlich. Aber da, wo die Salbung ist, ahnt er, dass seine Werke, die er in Menschen angerichtet hat, zerstört werden. Und dann wird er aktiv und möchte gerne uns einschüchtern und ängstigen. Und dann kommt der Herr mit seinem Geist und seinem Wort und sagt uns große Dinge. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Komm einmal und nimm das an. Der Heilige Geist will dich stark machen, dass du keine Angst hast vor Menschen und Umständen, die dich wegen deines Glaubens diskriminieren, mobben, ausgrenzen, beschädigen in deinem Ruf und so weiter. Ich habe das ja jahrelang durchlebt und durchlitten und weiß sehr wohl um diese Vorgänge. Ich weiß aber auch, wo Menschen letztendlich gekommen sind, die von Geburt an in Satanskirchen, und die gibt es, groß geworden sind, um in Gottesdienst zu gehen und den Spirit des Geistes Gottes zu vertreiben, wenn denn überhaupt jemand da ist, und für Durcheinander und für Rebellion zu sorgen. Und wenn dann diese Leute zum Glauben kommen, dann, also ich habe damals in Wiesbaden eine, also das Hauptmedium der deutschen Satanskirche zu Jesus führen können während einer Evangelisation. Und die Dame, die ist wirklich da gezeugt worden, aufgewachsen, 44 war sie. Ich konnte sie prophetisch rausholen unter den 500 Leuten. Und sie hat auch das gespürt und hat ihr Leben Jesus gegeben. Und dann ging der Kampf los. Und die war übernatürlich stark. Aber als sie mich einmal bedrängte in diesem Seelsorgegebet, hatte sie gerade einen 150-Kilo-Tisch, der da im Wohnzimmer war, aufgehoben, wieder hingestellt. Und die Diakonin und der andere Pastor, die mir da halfen, sind vor Schreck zurückgewichen. Und ich habe dann erleben müssen, wie diese Dame wie in Trance auf mich zukommt mit derselben Hand und sie an meinen Hals legt. Da war die Wand, hier war, war nicht schön. Aber der Heilige Geist kam und erinnerte mich an Lukas 10, 17. Siehe, ich gebe euch Macht über die ganze Kraft des Volkes. Weil da so eine aggressive Stimmung von ihr ausging, habe ich das, also man könnte sagen, ich habe Kreide gefressen. Ich habe das ganz zart gesagt. Es steht geschrieben, ganz vorsichtig, siehe, ich gebe euch Macht über alle Kraft des Feindes und nichts wird euch beschädigen. Meine Knie haben gezittert, ich bin ja Mensch, ich hatte sowas nie erlebt. Und dann die Reaktion, hör auf, du Wurm. Oh, dachte ich, funktioniert. Das Wort Gottes, durch den Geist inspiriert, trifft die Situation. Siehe, sagt der Herr Jesus, der Geist wird kommen und euch überzeugen, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. So, wenn eine Kirche missionarisch wird, kommen alle möglichen Leute, auch aus Satanistenkreisen, die zutiefst nach dem Übernatürlichen sich sehen, um endlich Frieden zu kriegen. Sie sind übel geplagte Menschen. Allein in Hamburg gibt es Satanskirchen, die sich in Kellerbereichen von Großimmobilien, die diesen Leuten gehören, dort mit 3.000, 4.000 Leuten dreimal die Woche treffen und hier schändlich zu sagen, ja, aber da ist ja noch Jesus und der Heilige Geist. Und der kommt, um diese Werke dann zu zerstören. Dann sagt viertens Jesus, was der Heilige Geist noch gerne macht, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Da haben wir es wieder. Ich sage euch die Wahrheit, das liegt daran, dass ihr, sagen wir mal, ich hätte euch viel zu sagen, aber ihr könnt es nicht ertragen, wäre zu viel des Guten, das ging gestern beim Seminar auch einigen so. Und dann überträgt der Jesus dem Heiligen Geist die Aufgabe, die Gemeinde in das geschriebene und hinterlassene Bibelwort hineinzuführen. Er wird euch in die ganze Wahrheit hineinleiten, des Wortes Gottes. Und da wird es interessant für eine Kirche, wenn sie aus der ganzen Bibel Nahrung kriegt, dann hat sie wirklich einen multifesten Glauben in sich und springt mit ihrem Gott über so manche Mauern. Dann kommt das Nächste, er wird das Kommende euch verkünden. Ihr lieben Leute, das ist ja, sagen wir mal, eine Volksseuche, dass wir neugierig sind. Wir würden gerne wissen, was morgen los ist. Wir würden auch gerne wissen, was nächstes Jahr los ist. Und es gibt ja Leute, die zahlen sogar Geld dafür und suchen Astrologen auf, auch unter den Politikern, um das morgen zu erfahren. Und ich weiß, die ganzen Börsenspezies wären auch sehr dankbar, wenn sie wüssten, wie sich am anderen Tag der DAX oder was auch immer entwickelt. Er wird euch das Kommende verkünden. Ja, das tut er. Warum? Er sagt, das Kommende will ich euch verkündigen, damit ihr wissend seid. Das hat Gott immer so gemacht. Wenn er etwas tun wollte auf der Erde, hat er zuvor seine Leute informiert. Abraham über Sodom und Gomorra und so weiter und so weiter und so weiter. Noah über die Flut. Das Kommende wird er euch verkünden. Ich möchte euch hier mal ein Gefühl geben, wie der Heilige Geist auch in politische Entwicklung hineinsprechen kann. Für Leute, die sagen, oh, jetzt wird es spukig. Ich möchte euch einfach eure Situation, unsere Situation zeigen. Wir sind gefangen in unseren drei Dimensionen. Das ist die Höhe, das ist die Breite, das ist die Tiefe. Aber es gibt andere Dimensionen. Albert Einstein hat schon in seinen philosophischen und auch mathematischen Berechnungen von der Relativität der Zeit und so weiter gesprochen und hat deutlich gemacht, ja, es gibt wirklich noch mehr, als wir als Menschen wahrnehmen können. Und deswegen können wir, wenn wir der Bibel glauben, entdecken, dass Gott ewig ist. Das heißt, in unserem Verständnis, wir leben in Raum und Zeit. Wir kennen Vergangenheit, wir kennen Zukunft und irgendwas nennen wir Gegenwart. Mathematisch ist das ja eigentlich aufgelöst. Ich meine, ist eine Tausendstel Sekunde Gegenwart? Denn eine Sekunde ist vorbei, ist schon Vergangenheit. Eine Sekunde rum, dann ist die Zukunft bei mir in der Gegend. So. Also auf jeden Fall ist der Herr in der Lage, als ewiger Gott die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichermaßen zu sehen. Und deswegen kann er über die Zukunft reden. Und das macht er auch. Ich habe 2006 als Leiter der Europäischen Pfingstbewegung mal alle Bischöfe, wie es in Osteuropa heißt, und Präsidenten Superintendenten gebeten, aus ihrer Kirchenbewegung mitzuteilen, was der Geist der Gemeinde sagt. Ich wollte einfach mal vergleichen, ist ja derselbe Heilige Geist, was sagt er den griechischen Christen, was sagen den rumänischen Christen, den ukrainischen und so weiter und so weiter, finnischen Christen. 38 Länder sind wir vereint in dieser europäischen Pfingstbewegung. Und die sind nach Hause, haben ihre Hausaufgaben gemacht und es zu uns ins Brüsseler Büro geschickt. Ich habe eine Auswertung machen lassen von unserem Sekretär und habe eine rausgenommen, die besonders spezifisch ist, weil ich auch innerlich spürte, ich soll die bekannt machen. Irgendeine charismatische Gemeinde in Bremen, da habe ich das mal erwähnt, die hat das auch bei YouTube reingesetzt, das ist über 250.000 geklickt worden. Und ich will euch mal aber einen Geschmack geben, wie das so abläuft, wenn der Heilige Geist uns auf Kommendes vorbereitet. 1968 erhielt eine 90-jährige Frau der norwegischen Pfingstgemeinde in Valdres folgende Endzeitprophetie. Sie hatte einen guten Ruf und war eine wache Christin. Ich kenne die norwegische Kirchenbewegung, der Pfingstbewegung, wie man sie nennt, sehr gut dort, habe mich auch über die Glaubwürdigkeit dieses Berichtes informieren lassen. Der dänische Evangelist, den ich auch kenne, Emmanuel Minos, diente in der Gemeinde und hielt diese Prophezeiung schriftlich fest. Ich betone, das war also 1968. Und dann heißt es, dann sagte dieser, ich sah die Zeit, bevor Jesus wiederkommt und der dritte Weltkrieg ausbricht. Ich sah die Ereignisse mit meinen natürlichen Augen. Wenn ihr mal meine prophetische Lehre hört, wisst ihr, dass prophetische Gabe Entwicklungsstufen hat. Das ist hochentwickelt, mit dem natürlichen Auge so etwas zu sehen. Die Welt sah ich als Globus. Ich sah in Europa ein Land nach dem anderen, auch Skandinavien und dann Norwegen, ihr Heimatland. Ich sah gewisse Szenen, die stattfinden werden, bevor das große Unglück stattfindet, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Es waren vier Wellen, also vier Sequenzen, die sie gesehen hat. Die erste Welle. Bevor Jesus wiederkommt und bevor das große Unglück geschah, gab es eine politische Entspannung, wie sie in Europa noch nie war. So, halten wir mal kurz inne. Wir leben im Jahr 2024. Lest mal nicht weiter. Schaut mich mal an. Wir leben im Jahr 2024. Das war 1968. Wisst ihr, was für eine politische Spannung 1968 war zwischen dem frisch gewählten amerikanischen Präsidenten Nixon und Khrushchev seitens der UdSSR? Die hatten alle mit zitterndem Finger den roten Knopf des Atomkrieges. Da spricht die alte Dame von einem großen Frieden. Die hat also nicht etwas prophezeit, was in der Zeitung steht. Da hätte es anders ausgefallen müssen. Sie sagt, es wird eine politische Entspannung geben, wie sie Europa noch nie war. Kennt ihr die europäische Geschichte ihrer Kriege? Das dauerte nie 20, 30 Jahre, da war wieder ein neuer Krieg, hier, da und dort. Und sie spricht dann von einem lang anhaltenden Frieden der Großmächte von Ost und West, UdSSR, USA. Wohlgemerkt, sie sitzt da in Skandinavien, Norwegen. Und es wird ein langer Friede sein. Ich bin 1954 geboren, ich habe noch keinen Krieg in meinem Land erlebt. Ich glücklicher. Die Dame hat recht. Es ist ein langer Friede. So, und dann geht es weiter. In dieser Friedensperiode wird in vielen Ländern militärisch abgerüstet. Auch in Norwegen. Und wir werden nicht vorbereitet sein, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht. Der Dritte Weltkrieg wird von einer unerwarteten Seite ausbrechen, mit der niemand gerechnet hat. Ich habe die Leute, als Putin der Krim-Insel Süden der Ukraine angriff, sagte, geht das jetzt los? Ich sage, nö, das wäre die erwartete Seite. Zweite Welle. Unter den Christen wird eine laue Haltung entstehen. Ein Abfall vom wahren und lebendigen Christentum. Die Christen werden nicht offen sein für ernste, ermahnende, prophetische Verkündigung, bevor Jesus wiederkommt. Sie wollen nicht wie früher von Sünden, Gnade, Gesetz, Evangelium, Buße und Besserung hören. Stattdessen kommt ein Ersatz, das Wohlstandsevangelium. Alles wird nur darum gehen, Erfolg zu haben und etwas darzustellen. Es wird um materielle Dinge gehen, Güter, die Jesus uns nie auf diese Weise versprochen hat. Kirchen, Gottesdienste, Gebetsversammlungen, auch Freikirchen werden immer leerer werden. Statt Verkündigung, wie man sein Kreuz auf sich nimmt und Jesus nachfolgt, wird Unterhaltung, Kunst, Kultur die Gotteshäuser erobern. Das geschieht dort, wo man Erneuerung, Heiligung, Zubereitung auf die Wiederkunft Jesu flehend erwarten sollte. Dies wird in zunehmendem Maße sich entwickeln, kurz bevor Jesus wiederkommt. dritte Welle. Es wird einen moralischen Verfall geben, wie ihn das alte Norwegen noch nie erlebt hat. Die Leute werden in wilden Ehen zusammenleben. Große Unreinheit vor der Ehe und Untreue während der Ehe wird ganz natürlich sein. Und man wird es auf alle mögliche Weise entschuldigen. Das wird sich sogar in die christlichen Kreise einschleichen und geduldet werden. Auch die Sünde des Widernatürlichen, gemeint ist Homosexualität, wird sich ausbreiten. Wir wissen, dass bis 1972, und das war 4 Jahre vorher, in Deutschland die Homosexualität noch mit Gefängnis bis zu 2 Jahren und einer Geldstrafe bis zu 12.000 D-Mark geahndet wurde. Da sagt die aber, dass das legalisiert wird. Die Sünde des Widernatürlichen wird sich ausbreiten. Kurz bevor Jesus wiederkommt, wird es Fernsehsendungen geben, die mit grausamer Gewalt gefüllt sind, sodass Menschen lernen, sich zu quälen und umzubringen. Man wird sich auf unseren Straßen zunehmend nicht mehr sicher fühlen. Ich meine, zappt doch mal durch das Fernsehen. Es ist doch nur Gewalt. Böses, Mord. Schieß hier, schieß da, schlag da, Kampf dort und dort. Es ist, also die Dame hat sowas von recht. Ich weiß ja, am Anfang des Fernsehens, das war ja eine brave Zensur. Da kam nichts Böses rein. Schönen deutschen Heimatfilme nach dem Zweiten Weltkrieg und die Sissi und so weiter. Und ihr seht hier, sie weiß schon mehr durch den Heiligen Geist. Die Leute werden das nachmachen, was sie im Fernsehen sehen. Es wird nicht nur eine Station im Fernsehen, jetzt kommt die Technikerin mit 90 Jahren, 1968. Es wird nicht nur eine Station im Fernsehen geben, es wird genauso sein wie beim Radio, wo wir einen Sender nach dem anderen einstellen können und alles wird voller Gewalt sein. Die Leute, und das klingt moderat, werden es als Unterhaltung benutzen. Auch Szenen der körperlichen Gemeinschaft in der Ehe werden dort zu sehen sein. Das Intimleben wird im Fernsehen erscheinen. Obwohl es ja Paragraphen gab, auch in Deutschland, dass das verboten war. Aber ihr seid Zeitzeugen. Und das ist das Schöne, dass wenn Prophetie kommt, dass Dinge, die vorausgesagt werden, eintreffen, auch noch eintreffen, wir sind ja hier schon bei der dritten Welle, und alle drei Wellen, die sie sagt, der lange Friede, der moralische Verfall der Kirchengemeinden und dann auch im öffentlichen Bereich der Medien und so weiter, wir stehen hier und sagen, stimmt. Jetzt sind wir natürlich gespannt, was noch aussteht. Die vierte Welle, 1968, Menschen aus armen Ländern werden nach Europa strömen. Es werden so viele sein, dass die Menschen negativ darüber denken und man wird sie hart behandeln. Sie werden so hart behandelt wie die Juden vor dem Zweiten Weltkrieg. Also Arbeitsverbot oder Isolation oder bis hin eben zu Aufbewahrungsstellen. Dann wird das Maß der Sünde erreicht sein. Die Bibel sagt hier, wir sollen uns der Fremdlinge annehmen. Aber wenn im großen Stil als kapitalistisches Land, das mehr im Kühlschrank hat, als es essen kann, sich einfach verweigert, den Bedürftigen Schutz und Raum zu geben. Das rächt sich, denn Saat und Ernte ist ein Prinzip. Ich weiß nur, dass Millionen, auch von meinen Verwandten, nach dem Zweiten Weltkrieg keine Zukunft im zertrümmerten Deutschland sahen und nach Amerika, Kanada und Australien ausgewandert sind. Da habe ich ganz viele Verwandte dort. Und sie wurden aufgenommen. Und wir wollen uns versperren. Okay, ich werde nicht politisch, ich sage nur Wort Gottes, nehmt euch der Fremdlinge an. Ich werde das nicht mehr sehen, sagt sie zu dem Evangelisten Minos, der sie extra nochmal aufgesucht hat, um das aufzuschreiben. Dann kommt Jesus plötzlich wieder und der dritte Weltkrieg bricht aus. Es wird ein kurzer Krieg sein, alles, was ich vorher an Krieg gesehen habe. Sie hat den Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, war ja 1968 gesehen. ist ein reines Kinderspiel gegenüber dem, was dort kommt. Und es endet mit Atombomben. Die Luft wird so verunreinigt sein, dass man nicht mehr atmen kann. Es wird über mehrere Kontinente kommen. Amerika, Japan, Australien und die reichen Länder der Erde. Das Wasser wird verdorben sein. Wir werden den Acker nicht mehr bearbeiten können. Das Resultat wird sein, dass nur ein Rest der Menschen am Leben bleibt. Und der Rest der Menschen wird versuchen, in die armen Länder zu fliehen. Aber die werden dort ebenso hart zu den Menschen sein, wie sie von ihnen behandelt worden sind, als sie natürlich in Europa den Schutz suchten. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr erleben werde, aber wenn die Zeit kommt, musst du die Menschen auf diese Prophezeiung aufmerksam machen oder warnen. Aber derjenige, jetzt hört bitte zu, ihr lieben Christen, derjenige, der Jesus als Erlöser in sich trägt und dessen Sünde vergeben ist, der wird in dieser Katastrophe geborgen sein. Denn Jesus wird kommen, holen, dann kommt die große Zerstörung. Jetzt halten die Gebete der Christen noch alles auf. Unsere Gebete sollen ja sein für Frieden. Wir beten auch für Jerusalems Frieden. Das alles hält sehr viel auf. Wenn diese Gebete einmal weggenommen sind mit den Christen, dann werdet ihr sehen, wie viel Gewalttat sich dann drastisch innerhalb kürzester Zeit ausbreiten wird. So lesen wir in der Bibel, dass der Heilige Geist Kraft vermittelt, Mut macht. Er sagt nicht nur die Zukunft vorher und er liebt es, wenn Jesus groß gemacht wird, wie wir es vorhin bei der Lobpreiszeit hatten. Das sind seine Interessen und er möchte, dass du mitmachst. Er würde dir dabei helfen. Mache deinen Mund weit auf, ich, spricht der Herr, ich werde ihn füllen, dass du auch mit dem Herzen dabei bist, wenn gesungen wird zur Ehre Jesu Christi. Er gießt die Liebe Gottes in unser Herz und er bringt übernatürliche Fähigkeiten, so wie es bei Jesus war. Petrus sagt im Hause Cornelius, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Was macht er also? Er zerstört die Werke der Finsternis infolge der Salbung der Kraft des Heiligen Geistes. Es geht also bei der Begegnung mit dem Heiligen Geist nie um eine Auffrischung schöner Gefühle. Das ist ein Nebenprodukt. Es geht darum, über die Fähigkeit Gottes auf dieser Erde zu verfügen, übernatürlich den Menschen zu helfen. Und das werden wir auch heute zum Schluss des Gottesdienstes anbieten. Wir werden Menschen einen Weg zeigen, in der Gegenwart Gottes seine persönliche Hilfe zu erfahren.